Kaufhaus Geldanlage.
Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mythos Geldanlage. Und so wie wir es in der Vergangenheit schon ab und zu mal gemacht haben, habe ich heute am anderen Ende der Leitung den Steven sitzen. Steven ist ein Stammhörer unseres Podcasts. Es ist ja in der Vergangenheit oder in der letzten Zeit, seit unserer letzten Folge, relativ viel passiert. Also Gold hat nach etlichen Jahren jetzt es geschafft, die 2070-Dollar-Marke zu knacken. Vielleicht kommen wir dazu auch noch, sodass für viele jetzt der Weg fürs Gold preislich nach oben bis, ich glaube, 2500 Dollar frei ist. Der Bitcoin erreicht neue Höchststände. Vielleicht können wir heute in unserer Folge auch darüber sprechen. Aber zunächst erstmal, hallo Steven, herzlich willkommen beim Mythos Geldanlage. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
Ja, hi Thorsten. Freut mich, dass ich heute mit dir in deinem Podcast sein darf. Ja, ich bin schon länger ein begeisterter Hörer von deinem Podcast. Wir kennen uns ja auch schon etwas länger, nicht nur seitdem du den Podcast machst. Und ja, ich bin eigentlich seitdem ich klein bin in ja, verschiedene Anlagemöglichkeiten interessiert, nicht nur aus Aktien- und Fondssicht, sondern ja, auch was Fahrzeuge, Luxusartikel, Uhren oder so angeht. Beobachte das schon seit einigen Jahren und ja, freue mich, mit dir heute über Verschiedenes sprechen zu dürfen.
Das ist ja definitiv, das sind ja auch spannende Themen und mal sehen, wo uns unser Gespräch heute hinführt, Steven. Wir hatten letztens uns unterhalten über den vorletzten Podcast, der übrigens eine Riesenresonanz hatte mit Reinhard Springer, der früher mal diese Werbeagentur Springer und Jacobi gegründet hat. Und dieser Gedanke, Proud at Work, also dieser Fonds, da haben sich relativ viele dafür interessiert. Wie siehst du das?
Ich finde das sehr interessant. Ich bin ja auch schon durch einige oder verschiedene größere deutsche Aktienunternehmen gewandert und auch Nicht-Aktienunternehmen und konnte da auch ja ganz gut sehen, was eine Mitarbeiterzufriedenheit nicht nur im Arbeitsklima ausmacht, auch im Erfolg. Also nehmen wir mal, ich möchte jetzt keine Unternehmen explizit nennen, aber sagen wir mal ein Unternehmen, wo die ja Mitarbeiter dann doch eher mal abgewandert sind, wo das wichtigste Humankapital abgewandert ist. Sie waren am Ende nicht nur das hat sich nicht nur auf den Aktienmärkten niedergeschlagen, sondern auch quasi im Erfolg, im EBIT. Und ja, deswegen ein super, super cooles Konzept von einem Fonds, finde ich. Ich bin aber jedoch immer noch gespannt, wie sich das quasi entwickelt, wie die Unternehmen auch darauf reagieren und ihre Mitarbeiter Befragungen vielleicht in Zukunft gestalten, wie der Fonds darauf reagiert mit der Transparenz der Unternehmen, was Mitarbeiterzufriedenheit angeht. Also ich glaube, das ist ein spannendes Feld, hat aber auch einige Herausforderungen.
Definitiv. Und mir ging es jetzt gar nicht darum, weiter Werbung noch für den Proud at Work zu machen. Also ich finde auch, wie du, den Ansatz mega spannend. Er hatte jetzt einen Track Record von 4 Jahren. Also man sieht, über 4 Jahre hat er sich relativ gut entwickelt. Das ist noch eine relativ kurze Zeit und man wird sehen, und das wird die Zukunft zeigen, ob der Fonds das hält, was er verspricht. Also ich würde es der Gruppe um Reinhard Springer gönnen, dass das funktioniert, weil den Ansatz finde ich mega. Wir werden ja auf jeden Fall weiter beobachten und vielleicht in ein, 2 Jahren mal wieder darüber sprechen, und ich werde dann mit Sicherheit den Reini oder den Lars Dollmann, was der Fondsmanager von Proud at Work ist, zu uns in den Podcast einladen.
Da würde ich mich freuen, werde ich auf jeden Fall wieder
Ja, das ist Sinn und Zweck der Übung, Steven,
reinklicken.
dass da so viele wie möglich reinklicken. Ja, Steven, was wäre noch ein Thema, was wir heute hier besprechen könnten?
Was mich natürlich sehr interessiert hatte, da wir vor allem ja auch Nachwuchs bekommen haben, ist das Thema Geldanlagen oder ja für Kinder. Da hattest du ja auch vor einiger Zeit mal einen Podcast gemacht. Ja, ich finde das ein mega tolles Thema. Wie macht man das am besten? sagt man jetzt, okay, ich investiere jetzt jeden Monat einen Fixbetrag in einen Aktienfonds, oder sagt man, kann man auch sagen, macht das Sinn, dass ich jetzt einen höheren Betrag direkt investiere und dann vielleicht nicht über die Monate oder Jahre nachschiebe, um quasi den Zinseszinseffekt mitzunehmen? Ja, wie siehst du das Thema? Wie würdest du das Ganze handhaben?
Na, zunächst erstmal zu dem Thema Zinseszinseffekt. Das ist zwar in einer gewissen Form gegeben, ja, aber nicht wie in der klassischen Geldanlage, weil wir ja keinen linearen Zins bei den Fondsanlagen kennen. Und ich bin ein Riesenfan des Cost-Average-Effektes. Also das heißt, ich würde hier immer pro rata in die Märkte investieren. Und du hast ja gerade gesagt, euer Nachwuchs ist ein Jahr alt. Und bei einem Jahr, bis das erste Geld irgendwo benötigt wird, je nachdem, wie man da auch aufgestellt ist, das ist ja meistens so der Führerschein, ne, wo man sagt, okay, jetzt würde man hier gerne was rausnehmen wollen oder fürs Studium etc. Also das sind ja noch relativ viele Jahre Zeit, sodass ich für ein Kind, und das haben wir ja, du hast es ja gesagt, mit dem Florian Brandmeier von der FNZ Bank, die da das eine oder andere schöne Modell auch zu komplett kostenlos anbieten, besprochen. Wenn wir hier pro rata mit einer monatlichen Zahlung reingehen und das über die Jahre, ist das meiner Meinung nach der Königsweg, und ich würde hier auch definitiv nur in Aktienfonds gehen, und je nachdem, wie viel man dann monatlich investieren will, in mehrere Aktienfonds auch. Also das kann man ja durchaus splitten. Also ich würde da definitiv nicht alles auf eine Karte setzen.
Wie siehst du ein gutes Verhältnis von den verschiedenen Risikogruppen, von sicher, aber vielleicht wenig Volatilität. Genau. Zungenbrecher. Vielleicht doch etwas, womit man vielleicht ein bisschen mehr Volatilität hat und aber vielleicht ein bisschen höheres Potenzial noch. Ich glaube, wir hatten letztens über etwas über Schwellenländer gesprochen, was natürlich eine gewisse Gefahr vielleicht mitbringen kann, aber vielleicht auch echt eine gute Perspektive. Wie siehst du da ein gutes Verhältnis für?
Jetzt muss ich mal dieses Abgedroschene, jetzt kann ich den endlich mal loswerden. Ohne Vola keine Cola. Ne? Also natürlich, du brauchst Volatilität. Das ist ja extrem. Das ist ja das Salz in der Suppe für einen Kindersparplan. Also das heißt, du kaufst ja vor allem, wenn du einen extrem schwankenden Fonds hast, kaufst du ja mit der immer gleichen Rate auch in den Tälern ein. Also das heißt, wenn du im Moment den Blick im Depot, das sieht dann nicht toll aus, aber das ist ja egal. Du hast ja einen extrem langen Zeitraum. Ne, und was da unterwegs passiert, ist ja egal, auch wenn der Blick ins Depot unterwegs nicht so toll ist. Aber du musst ja immer sehen, mit jeder monatlichen Rate in solchen Niedrigphasen kaufst du natürlich auch relativ mehr Anteile für das gleiche Geld ein. Und wenn das dann irgendwann auf die Zielgerade geht, dann kann man ja immer noch drüber nachdenken, ob man irgendwo eine Gewinnmitnahme macht, irgendwas umschichtet oder aber, und das fände ich noch viel, viel besser, wenn irgendwann so ein Kind mit 13, 14 Jahren, wenn man das Kind dann langsam da ranführt und dem das zeigt und mit so einem Kindersparplan, mit so einem Depot, und wenn man dann sieht, wie das Geld arbeitet, dass das Kind da schon was lernt, dann lernt es definitiv was fürs Leben.
Ja, auf jeden Fall. Also das spricht ja dann eindeutig dafür, dass über die Jahre verteilt Schritt für Schritt anzulegen, statt einmal am Anfang eine gewisse Summe zu investieren.
Definitiv. Also mein Plan, und das ist immer die Empfehlung an meine Kunden, ist wirklich ein Sparplan für ein Kind. Das ist die beste Variante. Und du musst dann eben immer noch unterscheiden. Du kannst ja den Sparplan direkt für das Kind anlegen. Und diese Sparplan-Depots sind kostenfrei, oder zumindest gibt es Banken, wie jetzt das, was wir vorhin besprochen haben, die das kostenfrei anbieten. Das hat natürlich auch, jede Medaille hat zwei Seiten. Das ist natürlich erstmal toll und damit wird auch viel geworben. Ich kann damit den Freibetrag auch für das Kind schon nutzen, also den Steuerfreibetrag, ne, von den Gewinnen. hat allerdings auch einen Nachteil und den sollte man definitiv nicht außer Acht lassen. Wenn das Kind mal studiert und viele legen ja solche Sparpläne auch an, dafür, dass das Kind das Studium finanzieren kann oder dass es beim Studium mit dem Geld unterstützt wird, dann wird das aufs BAföG angerechnet. Und jetzt muss man gucken, wird mein Kind später überhaupt mal BAföG berechtigt sein? Wenn man das jetzt schon mit Nein beantworten kann, würde ich definitiv das in einem Kindersparplan anlegen. Sollte das aber anders sein, sollte man definitiv drüber nachdenken, weil dann so ein Eigenkapital, was das Kind schon hat, verhindern kann, dass es BAföG kriegt.
Ja. Wie siehst du denn aktuell die Lage? Wann ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen? Normalerweise, wenn man jetzt bedenkt, ja, man macht das über viele Jahre, baut das quasi schichtweise auf, dann spielt es ja fast keine Rolle. Jetzt sind wir aber natürlich in einer wirtschaftlichen Situation in Deutschland, die vielleicht als angespannt bezeichnet werden kann. Wir hatten das Thema Gold, was du in deiner Anmoderation angesprochen hast. Gold immer als der sichere Hafen in Krisen. Sollte man vielleicht in Sachanleihen gehen, die vielleicht eine ankommende oder eine drohende Krise überstehen, relativ unbeschadet, oder sollte man trotzdem in die Aktienmärkte oder die Fonds gehen, aktuell?
Man sollte zumindest sein Portfolio, also sein eigenes komplettes Engagement so strukturieren, dass man sich damit wohlfühlt. Und das, was du jetzt angesprochen hast, geht eigentlich in die Richtung Market Timing. Und Market Timing ist eigentlich ein heißes Eisen, was selten funktioniert. Frage 1, die du gestellt hast, Sparplan, ja, ich würde definitiv mit dem Sparplan beginnen und für den Sparplan ist immer der richtige Zeitpunkt. Weil für einen Sparplan, wenn man sich einen Zeitraum von 18 Jahren anschaut, dann hast du alle Marktphasen da drin, die wirst du immer abbilden können. Und jetzt darauf zu warten, mit dem Beginn, dass irgendwo die Märkte verprügelt sind, ist ja insofern aus meiner Sicht schon nicht richtig, weil wir ja jetzt zum Teil auch Märkte haben, die hinterherhinken. Wir machen immer alles, oder viele Anleger machen den Fehler in Deutschland, dass wir alles am DAX festmachen. Und der DAX rennt gerade von Höchststand zu Höchststand. Was wir aber völlig außer Acht lassen, dass die Nebenwerte in Deutschland extrem verprügelt sind, dass die Schwellenländer das schlechteste Jahrzehnt überhaupt hinter sich haben. Na, wir sehen die USA mit dem S&P 500, der ja extrem von diesen Magnificent Seven, also von diesen großen Sieben, getrieben wird. Aber die Nebenwerte, die Schwellenländer, das sind ja alles Dinge, die wir gar nicht bei dieser Geschichte auf dem Schirm haben. Und deshalb ein ausgeglichenes Portfolio und je nachdem, wie viel man anlegen will, die Volatilität in Kauf nehmen, also möglichst auch große Schwankungen. Natürlich muss das Produkt stimmen, das ist definitiv eine Voraussetzung dafür. Aber jeder Tag, den man nicht beginnt, ist ein verschenkter Tag.
Ja, interessant. Wie gesagt, weil die Frage stelle ich mir, habe ich mich schon jetzt öfters gestellt, weil, wie gesagt, ich habe viele Freunde, die auch im Vertrieb arbeiten, die sagen aktuell vertriebstechnisch, die Ziele werden nicht erfüllt. Kunden sind in Kurzarbeit, vor allem im Technologiebereich. Ja, aber im DAX sieht man es nicht wirklich. Also deswegen, kommt da was, kommt da nichts? Legt man jetzt an, wartet man? Ich kann mich an eine Folge erinnern mit einem Liviu Apagaus von dir, die, ich glaube, er meinte, dass die aktuell sehr, sehr viele oder sehr, sehr hohe, einen sehr, sehr hohen Cash-Anteil im Fonds haben, was ja für mich auch widerspiegelt. Es ist ja aktuell schwierig zu sehen, wo legt man jetzt am besten an? In welchem Markt?
Ja, Steve, und jetzt sind wir aber bei einem ganz entscheidenden Punkt. Und deshalb ist ja mein Ratschlag immer an jeden, setzt euch mit einem Berater zusammen. Und gut, dass du Livio Apagaus von Quantex angesprochen hast. Ja, die haben aber nicht den Cash-Anteil, weil die warten wollen, weil die Gelegenheiten irgendwo suchen. Nein, weil denen einfach aktuell die Möglichkeiten fehlen. Das sind Value-Investoren, die suchen Unternehmen, die unterbewertet sind. Und die gibt es zurzeit nicht. Und wenn ich diesen Value-Ansatz verfolge und es gäbe mit Sicherheit Value in China zu finden und da ja deren Aktienfonds, der Value-Fonds, den die haben, ja ein weltweiter Fonds wäre, wäre das kein Thema. Aber die sagen, China greifen wir zurzeit nicht an. Also das ist das, was sie mit vielen anderen Fondsmanagern oder mit vielen anderen Fondsgesellschaften gemein haben. Es gibt auch einen Teil von Fondsgesellschaften, die sagen, wir haben in China zurzeit Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die sind atemberaubend günstig. Und jetzt sind wir wieder bei der Geschichte. Glauben wir beide, um das mal den Bogen von dem, wo Quantex gerade eben nicht investieren kann, glauben wir beide, dass China irgendwann von den Märkten abgekoppelt wird, dass durch Embargos, so wie es mit Russland passiert, die Aktien nicht mehr gehandelt werden? Ich persönlich glaube das nicht, weil Russland für mich eine rein rohstoffgetriebene Wirtschaft ist und die Vernetzung von China über Hightech und für was die alles auf die Welt liefern, ist das aus meiner Sicht so nicht möglich. Politische Risiken mit Taiwan zum Beispiel, die hat es aus meiner Sicht immer gegeben. Ja, man sollte da auch vorsichtig sein. Ich würde nie, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Sparplan, wir haben dort einen extrem verprügelten Markt und dort jetzt langsam mit einem Sparplan einzusteigen, würde ich zum Beispiel für keine blöde Idee halten. Und wenn man dann den Bogen noch dazu spannt, dass man sagt, ich muss ja nicht China alleine kaufen, ich kaufe Schwellenländer, wo China ja immer noch dazugehört, dann mache ich aus meiner Sicht grundsätzlich jetzt nichts falsch. Also zu glauben, dass wir aktuell nur Werte haben, die sehr weit oben und überbewertet sind, ist eigentlich ein Trugschluss.
Ja, zumindest im Inland bei uns betrachtet. Wenn wir jetzt über China sprechen, ganz klar. Also ich arbeite ja auch mit Chinesen zusammen und ich sehe die Arbeitsmoral der Kollegen dort. Das ist unfassbar. Also ganz ehrlich, die kannst du zu deutscher Zeit 7 Uhr morgens anrufen, was bei denen vielleicht mittags ist. 16 Uhr, da gehen die immer noch ans Telefon oder antworten dir mit Mails. Oder deutscher Zeit abends, also das bei denen mitten in der Nacht ist. Es ist unfassbar, was die für eine Arbeitsmoral haben, die ich in Europa so aktuell nirgendwo sehen kann. Und allein daher sehe ich, dass da ein unheimliches Potenzial ist, was natürlich auch wieder vielleicht indirekt mit Mitarbeiterzufriedenheit zu tun hat oder mit einem kulturellen Aspekt. Aber auch wie die Unternehmen dort agieren. Nehmen wir mal zum Beispiel BYD als Automobilhersteller. Die Vernetzung ist einfach so groß mittlerweile. Die planen mittlerweile ein Werk in Ungarn, glaube ich, zu eröffnen. Damit ist das Thema mit Zöllen oder vom Markt nehmen auch wieder relativ, weil die Fahrzeuge werden dann zum Beispiel in Europa hergestellt. Da kannst du als Europa dann gar nicht mehr so viel gegen tun. Die ganze Zulieferkette wird aufgekauft. Vom Lithium über Elektronikhersteller. Die agieren unheimlich intelligent, nicht nur als Unternehmen, sondern als Staat. Und ja, ich glaube, um China kommt man fast nicht mehr herum.
Ja, wir haben aber, und die Kurse in China sprechen ja definitiv eine andere Sprache und man muss natürlich auch das eine oder andere Unternehmen sehen. Ne? Ich glaube, der Jack Ma war der Chef von Alibaba, von dieser Handelsplattform, die dann eben mal per Dekret bei Mufti zu 40 Milliarden Strafzahlungen verdonnert worden sind. Das muss man natürlich, solche Risiken bei China auch sehen. Aber definitiv bei den Ständen, wenn man nicht davon ausgeht, dass China irgendwann komplett abgekoppelt wird, würde ich hier, wenn ich Sparpläne aufbauen würde, zumindest Schwellenländer, die China mit Listen, mit solchen Sparplänen beginnen. Und in der Langfristigkeit, wenn man jetzt ein Kind hat, wo man einen Kindersparplan hat und ihr habt jetzt im Endeffekt bis zur Volljährigkeit noch 17 Jahre Zeit, das Risiko erachte ich als überschaubar, zumindest wenn man das dann noch mit anderen Fonds kombiniert.
Ja, wie gesagt, mega interessant und wir hatten uns letztens unterhalten über Länder wie Vietnam, die verlängerte Werkbank. Wie stehst du da dazu?
Ja, Vietnam ist mit Sicherheit auch ein spannender Markt und es gibt ja dann so den einen oder anderen Fonds, der Vietnam mitspielt. Ne? Vietnam ist ja auf dem Weg zum Schwellenland, ist noch kein Schwellenland, gehört noch mit zu den Grenzmärkten, ist allerdings von der Größe der Volkswirtschaft mit China definitiv noch nicht zu vergleichen. Ne? Also es gibt da ein Fonds von Stefan Böttcher. Das ist ein Fondsmanager, der diese Märkte, Vietnam, Saudi-Arabien, diese Grenzmärkte spielt. Das ist alles interessant und das sind aber eben alles Beimischungen in dem Portfolio. Also ich würde sowas in der Langfristigkeit definitiv mit beimischen.
Wie stehst du zu Indien als Markt?
Indien finde ich spannend und ich habe mir mal Indien die sind ja in den letzten 4 Jahren extrem gewachsen. Was mich bei Indien verwundert, ich habe diese Meinung noch von keinem anderen gehört und vielleicht erzähle ich da auch Blödsinn, aber Indien hat einen großen Aufschwung mit Beginn von Corona genommen, als China vom Prinzip her sich ja selber vom Markt genommen hat durch die Covid-Politik im Land. Und der Markt ist dann wieder zurückgekommen und der Markt sprang dann wieder an, als der Russland-Ukraine-Krieg begonnen hat. Also ich glaube, dass Indien eher ein Krisenprofiteur ist, natürlich mit dieser extremen Manpower, mit einem Land mit 1,5 Milliarden Einwohnern. Da ist unheimlich viel an Leuten da, das steht außer Frage. Die haben aber eben auch Produktionsbedingungen, extreme Temperaturen und man müsste vielleicht irgendwo da mal abwarten. Also ich bin da vorsichtiger optimistisch als so mancher Fondsmanager. Ich persönlich würde aktuell in Indien nicht unbedingt investieren. Ich würde mir das wirklich erstmal angucken, wie sich das langfristig entwickelt. Wenn vielleicht irgendwo die Welt mal, wo wir beide ja nicht wissen, ob das je passiert, wieder in den Normalmodus kommt.
Ja, finde ich mega interessant. Ich betrachte das ja auch nicht nur immer von der Marktsituation, sondern auch von der Arbeitssituation, wie strickt man das jetzt am besten aus? Also ich habe auch mit vielen indischen Kollegen zu tun und was mir oftmals auffällt, ist, dass in Indien in Unternehmen eine gewisse Transparenz fehlt. Und da werde ich dann natürlich immer vorsichtig, wenn mir eine gewisse Transparenz fehlt, mit investieren. Und so kann ich es mir natürlich dann auch auf dem Finanzmarkt vorstellen. Also für mich wäre Indien dann in dem Sinne, allein weil ich es von der Arbeit her so kenne, schwierig zu beurteilen.
Ich habe ja die eine oder andere Podcast-Folge mit dem Thomas Pullach von Haberger Asset Management gemacht. Und der Thomas Pullach, ich weiß nicht, ob man sowas heute überhaupt sagen darf. Aber der Thomas Pullach sagt, gehen Sie mal zum Inder und gehen Sie mal zum Chinesen, wo würden Sie eher Geld investieren? Ich denke, das trifft es relativ gut. Und das soll überhaupt um Gottes Willen null rassistischen Anstrich oder so haben. Aber die Chinesen sind wuselig unterwegs. Die sind, und du hast es ja vorhin beschrieben, ne? Die sind aktiv, die sind...
Ja, die geben Gas. Unfassbar.
Eben. Und das sehe ich, ohne dass ich hier dort war, in Indien so nicht.
Was natürlich auch auf die ganze Technologie abzielt. Ich meine, China entwickelt so viel Technologie oder auch sehr hochwertige Technologie mittlerweile, die wir früher in Deutschland, wo es hieß Made in Germany, das waren diese hochgradig komplexen Produkte. Mittlerweile können die auch in China entwickelt werden. Also wie gesagt, dieses Land gibt so unfassbar Gas, dass es mir fast Angst macht. Und von dem her als Anlage unfassbar interessant. Deswegen im Vergleich zu Indien, vielleicht ziehen die nach. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, und bei China muss man ja eins sehen, ne? Die haben sich die ganze westliche Industrie ja immer in Joint Ventures in so 50-50 Konstellationen reingeholt. Und das klassische Beispiel für mich, was ich selber dann live erlebt habe, wir haben in Deutschland keinen Transrapid, aber in Shanghai bin ich mit einem Transrapid gefahren. Und die hatten 4 bestellt, haben einen gekauft Und der fährt von Shanghai zum Flughafen Shanghai. Also das ist schon, die haben ja in ihren Abteilen dann auch immer die Geschwindigkeitsanzeigen und bei 485 km/h regelt der ab. Also das ist schon beeindruckend, wenn das da so hoch geht auf dieser kurzen Strecke. Aber das wollte ich gar nicht nur erzählen. Die haben dann aber die anderen drei wieder abgestellt wegen Bürgerprotesten. Und ich glaube, der Transrapid war blau. Und jetzt gibt es einen ähnlichen Zug irgendwo in einer anderen Wirtschaftsregion in China, der ist grün. Da ist dann eben nicht so laut. Also da haben die Bürger dann nicht mehr protestiert. Also das heißt, die sind natürlich auch Weltmeister im Kupfern.
Okay. Ja,
Und
Thorsten, wenn wir mal von den Aktien- und Anleihefonds vielleicht in eine andere Richtung blicken, wie würdest du alternativ für Menschen, die nicht ihre ganze Altersvorlage oder Altersrücklage da rein investieren wollen, was würdest du denen raten, nach was könnten die sich noch umschauen?
Ich weiß, worauf du hinaus willst, Steven. Ne?
Nö,
Also,
unabhängig. Also es kann ja auch Immobilien sein, was vielleicht mal interessant war oder heute interessant ist oder aktuell nicht interessant ist. Was siehst du als gute Alternative oder guten Ausgleich noch zu Aktien oder Fondsanleihen?
und hier wäre ich meine nächste Plattitüde los. Meine Oma hat immer gesagt, wer streut, fällt nicht hin. Also streuen. Streuen, streuen. Und als Altersvorsorge, die eigengenutzte Immobilie ist immer die beste Altersvorsorge, weil ich muss keine Miete zahlen und nicht gezahlte Miete ist definitiv schon mal ein Gewinn. Und
Kommt
wenn man
natürlich darauf an, wie teuer das Haus ist, wie hoch die Kapitalkosten sind. Weil wenn du am Ende ein Haus kostet Unterhalt, mehr Kapitalkosten hast, um das Haus am Leben zu erhalten und den Kredit zu bedienen, anstatt dass man in einer, kommt auch an, in welcher Region man wohnt, Miete zahlen würde, ist es natürlich auch immer schwierig.
eben auch bei der Immobilie ist es wie bei jeder anderen Geldanlage auch. Der Gewinn liegt im günstigen Einkauf.
Das hat
Also,
mein Logistikprofessor schon immer gesagt. Er hat gesagt, der Gewinn liegt im Einkauf. Das stimmt.
weil du hast unterm Strich, wenn ich eine Wohnung oder ein Haus kaufe und den Mietwert nehme und ich habe da Konstrukte gesehen, 38-fache Jahreskaltmiete, da kann mir niemand erklären, wie sich das rechnen soll. Und wenn ich mir eine selber überteuerte Immobilie zulege, dann muss ich dann unterm Strich auch irgendwo damit umgehen können. Aber vielleicht, wenn ich mir die Preisentwicklung bei den Immobilien angucke, waren wir ja in Deutschland immer so, wenn man ein Haus gebaut hat oder ein Haus gekauft hat, hat man das irgendwann komplett abgezahlt und ist und irgendwann hat es einem gehört und man musste keine Miete mehr bezahlen. Vielleicht muss auch in der Schweiz zum Beispiel, wird das schon völlig anders gehandelt. Du kaufst dir eine Immobilie und bedienst einen Kredit statt der Miete. Und wenn du irgendwann mal dich von dieser Welt verabschiedest, gehört dir das Haus immer noch nicht. Na? Dann vererbst du das weiter. Wenn du das aber verkaufen willst, dann ist die Wette die, dass du es für mehr verkaufen kannst, als du es gekauft hast, sodass du dir die Miete dann trotzdem selber gezahlt hast, ohne dass es dir je komplett gehört hat. Aber da bin ich meilenweit davon, sowas zu favorisieren. Aber wenn man eine eigengenutzte Immobilie, wo man selber drinnen wohnt, wo man dann, die dann auch bezahlt ist irgendwann, finde ich das nach wie vor, ist das eigentlich so eine gute Basis für eine Altersvorsorge.
Ja.
Und wie gesagt, das Wichtigste eigentlich an allen Dingen, egal wie man Geld anlegt, wo man es anlegt, und vielleicht können wir ja dann dazu später noch was sagen. Ganz wichtig ist, dass man das, was man tut, dass man sich damit auskennt, dass man da, man wird nie immer irgendwo alles wissen, aber da, so diese Tendenz, weil es alle machen, mache ich es auch. Das ist eigentlich für mich so ziemlich mit die größte Gefahr. Also bei Geldanlagen sollte man entweder jemand haben, dem man vertrauen kann, der einen berät, oder man muss sich selber mit dem, wo man sein sauer verdientes Geld investiert, man muss sich selber damit auskennen. Man muss die Risiken kennen, muss die Risiken abschätzen und dementsprechend auch investieren.
Ja, da könnte ich gerade schon wieder verschiedene Fragen oder Themen ansprechen,
Fang an!
weil wie viele haben die Zeit, sich alleine mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen? Es sind wenige. Und wenn man den ganzen Tag am Arbeiten ist, vielleicht noch Familie zu Hause hat, sich dann noch über diverse Märkte zu informieren und alles, das ist schwierig. Ganz
Steven,
gar keine Frage.
Steven, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich hatte gestern Abend ein Gespräch mit dem jungen Mann. Dem habe ich genau diese Frage gestellt. Wenn du dir einen Porsche kaufen würdest oder irgendein richtiges Hightech-Auto, also nicht, was du noch irgendwo mit einem 19er Ringschlüssel selber reparieren kannst, würdest du irgendwann irgendwie auf die Idee kommen, das Ding selber zu reparieren? Würdest du dir beim Lidl einen Schraubenziehersatz und einen Ringschlüsselsatz kaufen und würdest an dem Porsche rumschrauben? Würdest du das machen?
Also, Kühlwasser und Öl kann man schon noch auffüllen. Für alles andere kommt man schon gar nicht mehr ran. Die Serviceklappe ist zu klein geworden mittlerweile.
Steven, würdest du dein Auto selber reparieren, wenn es stehen bleibt? Bring ich es auf den
Nein.
Punkt.
Nein.
So, was würdest du machen? Du würdest zu einem Fachmann gehen, oder?
Ja, klar. Und dann auch immer wieder, ne?
Und bei der Geldanlage, komischerweise, ist man der Meinung, dass man selber kein Know-how haben muss, weil man ja dafür keine Zeit hat. Du hast es ja gerade fantastisch beschrieben. Ne? Der Job, die Familie und. Man kann sich nicht auch noch mit einer Geldanlage befassen. Und trotzdem sind viele der Meinung, ohne sich damit befassen zu müssen, jetzt legen wir einfach mal los und holen sich mehr oder weniger eine blutige Nase. Die muss man sich nicht holen. Wenn man sich mit dem Thema intensiv befasst, man wird trotzdem Fehler machen. Ich kenne niemanden in dem Bereich, der ohne Fehler durchgesegelt ist. Aber man muss ja nicht unbedingt die Fehler machen, die andere vor einem schon gemacht haben. Also was muss man machen? Man muss zu einem Fachmann gehen. Und natürlich ist es in dem Bereich auch schwierig, einen Fachmann zu finden. Aber im Normalfall, wenn man kein völliger Sozialkrüppel ist, hat man einen großen Bekanntenkreis, man hat Eltern, man hat Verwandte, man hat Familie. Und irgendwo wird es wohl einen geben, der mit jemand, der einen da beraten kann, über viele Jahre schon gute Erfahrungen gemacht hat. Und schon hat man doch jemand. Und mit dem zusammen dann irgendwo sowas zu beginnen. Und dann zu sagen, okay, dann lass es und dabei zu lernen. Steven, ich bin seit 34 Jahren in dem Geschäft. Wenn ich für mich finanzielle Entscheidungen treffe, gibt es den einen oder anderen, den ich vorher befrage, was er davon hält. Ich bin da überhaupt nicht der liebe Gott. Und andere haben ein geiles Stammtischgespräch gehabt und kaufen da noch eine Aktie. Ich höre da manchmal Dinge, da fällt mir relativ wenig dazu ein, aber das muss auch jeder selber machen. Erfahrungen tun eben oft dann auch weh. Ne? Und jetzt sind wir wieder beim Livio Apagaus. Erfahrungen sind das, was man bekommt, wenn man nicht bekommt, was man möchte.
Ja, und Thorsten, weißt du, dass mir dann fast Angst macht, wenn du hast gesagt, wer repariert sein Auto oder wer repariert sein Porsche noch selbst? Wie viele Leute kaufen Kryptowährungen, ohne eine Ahnung zu haben, was oder investieren da ihre Altersvorsorge oder sonst was darin, ohne eine Ahnung zu haben, was das ist, wie das funktioniert? Nur weil es in den Medien gehypt wurde die letzten Jahre. Wie oft sehe ich auf irgendwelchen Plattformen, dass da irgendwelche Krypto Experten das proklamieren als sicher oder irgendwas. Und die Leute beschäftigen sich damit, haben keine Ahnung. Das macht mir Angst. Also,
Steven, jetzt führst du mich auf ganz, ganz dünnes Eis, weil mir wird
aber du hast doch Schlittschuhe, oder?
ja, das letzte Mal bin ich auf den Hinterkopf gefallen, das hat jahrelang wehgetan, manche sagen, das merkt man heute noch, aber lass uns mal zu dem Thema Krypto. Ich gelte so, weil ich vor diesem Thema Krypto als Geldanlage, was es für mich definitiv nicht ist, und weil ich dann immer sage, es birgt viele, viele Risiken, gelte ich als derjenige, der sagt, dass man damit kein Geld verdienen kann. Um Gottes Willen, da bin ich meilenweit davon entfernt. Ne? Es ist für mich, wie gesagt, und das habe ich in Podcast-Folgen und auch in meinem WhatsApp-Kanal schon auch besprochen. Und ich habe ja auch viele Fachleute schon zu dem Thema gefragt. Also es ist ja nicht so, dass ich diese Meinung exklusiv habe. Ich gönne wirklich jedem, der dort Risikokapital, und das ist es einfach, in Kryptos investiert. Und es ist ja vorrangig der Bitcoin oder der Ether, dass der damit Geld verdient. Ich persönlich würde dort kein Geld investieren. Das ist das Einzige, was ich immer wieder sage, weil mir das Risiko zu groß ist. Ne? Das ist für mich, guck.
Ich finde, man kann es ja machen, aber man muss es als Lottoschein sehen, meiner Meinung nach.
Ja, so extrem.
Wenn es einem nicht wehtut, ja, dann kann man es auch verlieren, vollkommen. Aber so, ja.
So extrem wie Lotto würde ich es gar nicht sehen, weil die Gewinnchance da relativ klein ist. Aber jetzt bringe ich mal ein ganz böses Beispiel. Du stehst gegenüber von einem anderen Grundstück und zwischendrin ist ein Minenfeld. Wenn du auf die andere Seite rüber willst, machst du das auf einem sehr, sehr sicheren Weg und musst dort 30 Kilometer laufen. Der Weg durchs Minenfeld ist nur 100 Meter breit. Du kannst durch dieses Minenfeld mit einer großen Wahrscheinlichkeit durchkommen, ohne dass du in die Luft fliegst. Das ist möglich. Um Gottes Willen. Und jetzt muss ich sagen, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen? Ich persönlich bin es nicht. Und ich habe viele, viele Anleger in den vielen Jahren, die ich jetzt in dieser Branche unterwegs bin, gesehen, die, wenn Märkte irgendwo um 10, 15, 20% zurückgekommen sind, die dann die große Flatter gekriegt haben. Der Bitcoin hatte seine Höchststände irgendwo bei 66.000 und ist dann auf 15.000 abgestürzt. Wenn ich da kalt wie Hundeschnauze bin und das irgendwo auch aushalte, na mein Gott, dann tue ich das. Und bei 400 Millionen Menschen, die inzwischen auf der Welt in Bitcoin investiert sind, glaube ich auch nicht, dass da irgendwo sofort platzen kann. Aber wenn ich zum Beispiel FTX sehe, Sam Bankman-Fried, der hat dort 700 Milliarden versenkt, der hat dort 700 Milliarden versenkt, was Kundengelder waren. Und ich bin nicht bereit, dieses Risiko zu gehen. Und nichts anderes tue ich, als darauf hinzuweisen. Wenn das aber jemand tut und damit Erfolg hat, sein Geld verzehnfacht, wie es ja durchaus schon möglich war, wenn man früh genug eingestiegen ist, oder dort auch durch ständiges Handeln von Kaufen und Verkaufen in die Volatilität, die ja dort noch viel extremer ist, und bei den Fonds von Schwellenländern und so habe ich ja die Volatilität angepriesen, dann ist das doch auch gut, dann freue ich mich für den. Und wenn er dann noch rechtzeitig eine Gewinnmitnahme gemacht hat und seine Einsätze irgendwann raus hat und dann nur noch die Gewinne arbeiten, dann ist das doch eine coole Geschichte. Aber mich erinnert das so in vielen Dingen an die Zeit des neuen Marktes. Und den habe ich ja um die Jahrtausendwende, also kurz danach, live miterlebt. Es war so viel Fantasie in dem Geschäft. Und es gibt definitiv nicht immer nur eine Richtung. Und das sollte man beachten. Und wie gesagt, wer eben der Meinung ist, dass er dort in den Bitcoin investieren muss oder es will oder in Kryptos, na, dann soll er das tun. Und er hat ja jetzt sogar noch die Möglichkeit, über ETFs im regulierten Markt, was ja bis vor kurzem noch gar nicht möglich war, im regulierten Markt zu investieren. Ne? Aber das Spannende bei der Geschichte ist ja schon, als die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, die ETFs zugelassen hat, dass sie in ihrer Agenda geschrieben hat, dass sie davon abrät, dort zu investieren, weil es eben hochspekulativ ist. Wenn man das alles weiß und das tut, dann ist das in Ordnung. Es droht aber eben unter Umständen auch mal der Totalverlust.
Ja. Ja, und wie gesagt, das ist ja das, was ich meine. Wie viele machen das, ohne sich damit tief zu beschäftigen, ohne die überhaupt wissen, wie funktioniert ein Bitcoin, was ist ein Bitcoin.
Stimmt. Also, das soll jetzt um Gottes Willen nicht arrogant klingen. Überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, besser, man weiß weniger davon, um unbedarfter daran zu gehen. Das ist jetzt überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ne, ich bin dann der Klugscheißer, dem der Millionär von der Südseeinsel zuwinkt, der das Geld mit Bitcoin verdient hat. Um Gottes Willen. Ja, das ist alles möglich. Das ist alles cool. Wenn man drüber nachdenkt, ich habe in meinem Kanal von Felix von Leitner ein Video hochgeladen, wo der sich eine Dreiviertelstunde darüber auslässt, aber gar nicht unter Anlegeraspekten, sondern unter Informatikers, aus der Perspektive eines Informatikers. Finde ich hochinteressant. Aber nochmal, es geht überhaupt nicht darum, das zu bashen. Und ich habe mich mit Markus Koch, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Börsenkoch, der hat früher bei NTV war da unterwegs, den habe ich auf dem Fondskongress getroffen und habe mich mit dem über das Thema Bitcoin unterhalten und der sagt, jetzt im Bereich ETF, das Verlustrisiko ist weg, also wenn, der hatte mir dann auch eine Zahl für sich genannt, da würde dann nicht ein riesengroßes Engagement machen, aber da ja viele Risiken über den ETF rausgenommen sind, dort einen ETF zu kaufen, würde er durchaus als Mittel zum Streuen mit einsetzen. Tja, wie gesagt, das ist jemand, dessen Meinung ich extrem schätze. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, mit einer Geldanlage muss man sich wohlfühlen.
Ja. Na, ja, interessant. Also wie gesagt, ein unfassbar interessantes Thema. Ich hatte das schon längere Zeit mal einen Podcast gehört, über True Crime Fälle. Und da war auch
über
ein
was?
Thema über True Crime.
Also, ja.
Genau, und da war, das ist schon, ach, bestimmt schon ein oder zwei Jahre her, ein Fall über den OneCoin. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Oh, die Crypto Queen. Das war eine, genau. Das war eine Bulgarin. Die hat ja. Und da muss man sagen, natürlich sollte man den Bitcoin dann nicht mit dem OneCoin, das sollte man nicht alles in einen Topf, ne? Aber
guck dir mal auf den Börsen an, was es alles für Coins gibt. Und ja, mir kann niemand erzählen, dass jeder jeden versteht.
Nö, definitiv nicht. Also wie gesagt, und wenn ich dann auch, das ist ja insofern auch ein sehr, sehr spannendes Thema, so diese ganzen kleinen Coins, die so im Bereich bei einer Wertstellung von 0,0 Cent, also 0,08, 0,009 sind und die machen dann einen Sprung um drei Stellen hinterm Komma im Zehntelbereich nach oben, das wird dann abgefeiert, wo ich dann sage, ja, völlig verrückt für mich, aber wie gesagt, wenn man der Meinung ist, dass man dort sein Geld investieren soll, ich würde immer sagen, an Gewinnmitnahme ist noch niemand gestorben und wenn er dort eine ordentliche Schnitte gemacht hat, sein Geld rausnehmen, die Gewinne laufen lassen und dann ist man saved. Ne? Nur der Anfangseinsatz und wer da früh genug dabei war und Gewinne gemacht hat und sein Geld rausgenommen hat, Steven, dem müssen wir beide nicht erzählen, dass es eine riskante Geldanlage ist, weil der von seinem Geld nichts mehr verlieren kann.
Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt.
Ja, und so ist es halt mit vielen Dingen. Und du hast es ja vorhin angesprochen mit den Autos, du hast es angesprochen mit den Uhren. Und es gab ja alle Zeit schon irgendwo, wo Dinge, die für viel Geld gehandelt worden sind. Ne? Also und viele Dinge, guck dir mal an, wie die Immobilien, was jetzt am Immobilienmarkt los ist. Ne? Preismäßig hat sich das bis jetzt nur zum Teil wieder gespiegelt, aber wenn ich zum Beispiel, ich kenne eine Firma, die bauen Einfamilienhäuser, die haben jahrelang, haben die Grundstücke gesucht, das war fast wie eine Goldsuche. Inzwischen haben die Grundstücke und keine Kunden mehr, die bauen wollen. Der Immobilienmakler, über den wir hier in Leischlingen unser Haus gekauft haben, hier, das ist Speckgürtel Köln, Leverkusen, hier gab es in den letzten 10, 15 Jahren hast du hier im Tal kaum eine Immobilie gesehen. Und wenn, wurde die, da hing kein Schild dran. Wenn ich heute mit dem E-Bike durch Leischlingen fahre, da hängen an vielen Häusern Also ich habe es vor kurzem mal gezählt, an 7 Häusern ein Schild zu verkaufen dran. Die Leute haben noch die Preisvorstellungen von 2021, als wir noch die relativ niedrigen Zinsen hatten, aber die Preise sind nicht mehr zu erzielen. Also auch da ist es wie bei den Aktien jetzt, um mal wieder den Bogen zu spannen, wenn ich mir eine Nvidia-Aktie gucke, auch da ist es so, Hund und Herrchen, der realistische Preis ist das Herrchen und die Fantasie ist der Hund. Und irgendwann finden die wieder zusammen. Und so wird das auch bei den Immobilien sein. Und wo dann die Bodenbildung ist, keine Ahnung.
Thorsten, du bist ja der Gott der Metaphern. Also das freut mich immer in jedem Podcast, dass du von Metaphern rauszauberst. Also das ist herrlich.
Ja, also die mit dem Hund und dem Herrchen, die ist nicht von mir. Ich glaube, die ist von Costellani.
Nichtsdestotrotz.
Ja, oder guck dir es an. Ne? Wir sind ja beide auch ein bisschen Fan von schönen Uhren. Ne? Da ging es ja die letzten Jahre nur bergauf.
Ja, kann man.
Und teilweise ja auch in Regionen, wo man sagt, wenn man dann, da kannst du mir vielleicht sogar noch mehr sagen, weil ich habe mir mehr oder weniger eine gekauft, weil ich sie schön fand und trage, habe es gar nicht als Geldanlage gesehen. Und wenn ich dann sehe, dass der Preis sich fast verdoppelt hat, obwohl ich die jetzt schon 8 Jahre habe, das war damals nicht die Intention. Ne?
Ja, aber da ist wieder der Punkt. Da kauft man etwas, weil man auch Freude daran hat. Ich finde, so ein Luxusartikel, das ist ein Markt, der ist von Emotionen getrieben und nicht von Wert. Was ist eine Uhr wert? Die Uhr, die du am Handgelenk trägst, ist wahrscheinlich vom Materialen und vom arbeitstechnischen Aufwand nicht viel wert, aber der emotionale Wert, auch warum die Leute das kaufen, ist sehr hoch. Ja. Und warum das so explodiert ist, ist ja durch die Corona-Zeit. Viele Leute sind zu Hause gesessen, haben auf einmal sich damit beschäftigt, wussten nicht, wohin mit ihrem Geld. Zinsen gab es keine. Da ist dieser ganze Markt explodiert. Aber wenn man das mal in den letzten Jahren betrachtet, dann ist auch so viel wieder eingebrochen. Deswegen ist auch hier die Frage, ist das eine gute Geldanlage? Wenn ich daran Spaß habe und es mir vielleicht kaufe, weil ich es nicht verkaufen möchte und auch nicht muss, dann ist es sicherlich vielleicht eine gute Wertanlage, wie du sagst, dass man da streuen kann. Aber ja, es ist auch eine gewisse Volatilität auch hier wieder dabei.
Auch hier, und das fokussiert sich immer wieder auf den Satz bei der Geldanlage. Auch hier liegt der Gewinn im Einkauf.
Ja, muss man auch mal, das beste Beispiel ist doch die Marke Rolex. Wenn du es schaffen würdest, eine Rolex von den beliebten Modellen wie GMT Master, Daytona zum Händlerpreis oder zum Retailpreis zu kaufen, dann wäre hier ein wunderbares Potenzial da. Man bekommt sie aber nicht. Und wenn du sie auf dem Graumarkt kaufen willst, ich glaube, zu Hochzeiten hat man für eine GMT Master 30 oder über 30.000 Euro bezahlt. Ja. Heute ist es die Hälfte gebraucht. Also das ist auch so ein Markt, der eingebrochen ist. Und das ist, wie gesagt, wo ist der Wert dahinter? So eine Uhr kostet, wenn du sie in Indien kaufst, die fast 1:1 genauso aussieht, $1.000. Kann keiner auf der Straße unterscheiden. Es ist auch extrem schwierig.
Ich habe ja vorhin mal erzählt, dass wir vor 15 Jahren damals in Shanghai waren, da gibt es einen großen Fake-Markt. Da hatte ich meiner Frau, weil ich die sehr schön fand, eine Omega gekauft auf dem Fake-Markt. Und auf dem Fake-Markt hast du wirklich, also von umgerechnet 3 Euro waren das damals bis 30, 40, 50 Euro eine gekriegt. Und die 50 Euro, sahen dann schon recht gut aus und die waren dann kaputt und ich habe die in Uhrmacher gegeben und da hat er zu mir gesagt, ich habe noch nie eine Omega gehabt, die so schwer aufging. Also die haben die auch von der Fälschung her in einer Perfektion teilweise hergestellt. Jetzt war das kein Omega-Händler oder kein Hochprofessioneller, der hätte es dann wahrscheinlich gesehen. Ne? Das war so ein kleiner Dorfuhrmacher, das war vielleicht seine dritte oder vierte Omega, aber das ist schon irre. Du hast es ja selber gesagt, da ist viel, viel ideeller Wert mit drin. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zum Bitcoin. Der Bitcoin an sich ist ja Luft in Tüten. Ne? Er ist begrenzt. Es wird maximal 21 Millionen davon geben. Davon sind schon etliche unwiederbringbar verschwunden, weil die Verschlüsselung, weil sie ihre Codes vergessen haben. Es ist verrückt. Ne? Drei Striche von Salvador Dali ist ein Bild, was, das hat auch Markus Koch zum Beispiel zu mir gesagt. Ich sage, gut, aber das kann ich mir an der Wand hängen. Aber die werden teilweise mit Millionen gehandelt, wo du sagst, ja, wo steht der Wert dahinter? Ne?
Genau.
Aber du
genauso
hast.
Ich wollte dich unterbrechen.
Nee, sprich.
Nee, ich bin schon durch, hab's wieder vergessen.
Ja, du hast. Und so hast du halt viele Dinge vor vielen Jahren, kann ich mich dran erinnern, zu Bierkrüge oder Porzellan, was relativ teuer war. Wenn du heute in Meißner Servin neu kaufst, das ist immer noch extrem teuer. Gebraucht, schießen sie das hinterher.
Ja, auf jeden Fall.
Also von Wertsteigerung ist da nicht mehr viel zu reden. Und deswegen muss man ja immer gucken, dass man streut, dass man die Dinge, die man wirklich. Und jetzt sind wir ja, was du vorhin so schön gesagt hast, der ideelle Wert, also das, was einem gefällt, wo man Freude dran hat, da ist es ja nicht unbedingt immer die Geldanlage. Da ist die Geldanlage vielleicht der angenehme Nebeneffekt.
Aber man kann aber auch den idealen Wert nutzen. Als Beispiel, ich beobachte ja schon, weil meine Passion schon seit Kindheitstagen, wie bei vielen dran hängt, Autos. Was sind die Autos der Zukunft, die teuer sein werden? Das sind die Autos der Vergangenheit, die unsere Kindheitswünsche oder Träume waren, die als Poster an der Wand gehangen haben. Da kann man drauf wetten, dass die Autos, wo man früher nicht das Geld für hatte, um sie zu kaufen, wenn man das Geld hat, sie zu kaufen, dass die teurer sein werden, weil sie dann viele kaufen wollen. Beste Beispiel ist, was passiert ist in Porsche 911. Kindheitstraum von vielen Menschen auf dieser Welt. Was hat er für eine Wertentwicklung in den letzten Jahren erlebt? Ein Freund von mir hat vor 4 Jahren einen 964 für unter 40.000 Euro gekauft. Den kriegst du heute in dem Zustand nicht unter 80.000 Euro. Mhm. Einfach, weil es einfach ein Kindheitstraum ist, den heute sich mehr erfüllen können, als es früher konnten.
Das könnte man eigentlich schön zusammenfassen, Steven, indem man sagt, die Träumer von heute sind die Käufer von morgen.
Genau.
Ja, und so sollte man im Endeffekt, egal wie man was betrachtet, man sollte immer Sinn und Verstand einsetzen. Gesunder Menschenverstand, egal bei allem, was man kauft, ist eine Geschichte, die definitiv noch nie geschadet hat. Ne? Ja. Und man muss aufpassen, dass man sich von Trends abkoppelt. Man muss auch aufpassen, dass man nicht Dingen hinterher rennt, weil es der Nachbar oder der gute Freund gemacht hat. Weil derjenige, der bei 6.000, bei 10.000, bei 20, bei 30, bei 40, bei 50.000 Euro in den Bitcoin zum Beispiel eingestiegen ist, der hat heute bei 3.000 der noch viel, viel mehr. Der bei 50.000 hat auch in relativ kurzer Zeit eine richtig gute Schnitte gemacht. Aber auch da immer aufpassen, Gewinne mitnehmen, das Gehirn einschalten. Und je höher der steigt, und von 6.000 auf 60.000 ist eine Verzehnfachung. Wenn ich den Gewinn, den dann vielleicht jemand gemacht hat, oder der von 20.000 auf 60.000 sich verdreifacht hat, dann müsste der dann schon hochgehen auf 180.000, um die gleiche Rendite zu kriegen. Und auch das ist eine Geschichte, wo ich nie sagen würde, das kann nicht passieren, auch wenn ich es für völlig verrückt halten würde. Aber das interessiert ja eh keinen, was ich davon halte. Zumindest nicht für den Kurs von solchen Geschichten.
Na, können wir nicht beeinflussen.
Und wie gesagt, eine GMT Master von Rolex für 30.000 Euro zu kaufen, in der Hoffnung, dass die irgendwann 60 kostet, halte ich für verrückt. Es ist eine extrem schön, ist eine extrem schöne Uhr, ne? Steht außer Frage. Aber ist die das wert? Und wenn die diesen Preis erzielt, gibt es ja jemand, der das dafür bezahlt. Und wird der damit noch Gewinne machen? Ich weiß es nicht. Oder wie lange dauert es, bis der Gewinne damit macht?
Verrückt. Vor allem, wenn man bedenkt, die Uhr hat im Handel 10.000 Euro gekostet.
Ja.
Dafür, da ist eine Spanne dazwischen, die kann ich mir nicht erklären. Die ist für mich keine Realität.
Und es ist ja nicht so, Steven, dass das auch schon immer so war. Ne? Also, da bringen wir mal Butter bei die Fische. Ich habe eine Submariner Date. Die hat damals einen Listenpreis gehabt, 2000, ich weiß gar nicht, wann ich die gekauft habe, 14 oder 15, von 7200 Euro. Ich habe die für 6,7 gekauft, niegelnagelneu verklebt. Also ich habe dort 500 Euro Abschlag noch gehabt auf die Uhr. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Nee, heute wirst du auf imaginäre Listen gesetzt, weil die Nachfrage anscheinend zu hoch ist.
Ja, und das ist ja das, was ich damit auch sagen will. Ich würde meine Uhr nie verkaufen, weil ich sie nie als
Eben.
Geldanlage gekauft habe, sondern weil die mir immer gefallen hat und mir heute noch gefällt. Und deshalb ist es mir eigentlich relativ egal, was die irgendwann und irgendwo mal kosten würde. Wenn ich aber irgendwo solche Dinge, weil du das ja vorhin angesprochen hast, Luxusgüter als Geldanlage sehe, dann muss ich eben auch, wie bei allen anderen Geldanlagen auch, darauf achten, dass ich rechtzeitig auch mal Gewinne mitnehme. Und wenn ich das kontinuierlich tue und irgendwann dann auch meinen Einsatz rausgenommen habe und dann nur noch die Gewinne laufen, dann bin ich doch auf einer richtig, richtig guten Seite. Aber das gelingt ja vielen nicht. Und das ist ja das Problem.
Ja, sehe ich genauso wie du. Vor allem für mich ist es auch keine Geldanlage. Man hat Spaß daran. Und aber das Schöne daran ist, an so Sachen, wenn sie einen Wert behalten, wenn man es mal braucht, hat man immer noch die Möglichkeit, es zu liquidieren.
Genau, ne? Aber auch da, wenn ich mich da zum Beispiel, nun bin ich ja 14 Tage älter als du, wenn ich mich mit meinen Großeltern unterhalten habe, was nach dem Krieg zum Beispiel für ein Brot bezahlt wurde, was da hingelegt wurde, an Goldmünzen, an Gemälden, an Schmuck, was da getauscht wurde, wo sich dann die Werte auch wieder total verschoben haben. Na,
Ja.
und um Gottes Willen, das soll ja alles nicht passieren, aber man sollte immer auch auf dem Schirm behalten, egal wie und wo man anlegt, dass man auch die Werthaltigkeit oder die Wertentwicklung im Auge behält. Wenn
Da
man
sprichst du ja
jetzt,
eigentlich schon fast wieder Gold an, weil Gold wird immer einen Wert haben.
ja, der Jörg Schuster von Taurus hat ja in unserer Podcast-Folge gesagt, Gold ist Geld, nichts anderes. Das stimmt. Und das würde ich dem auch sofort unterschreiben. Jetzt sind wir aber wieder bei dem Punkt. Und auch da, wenn ich Gold für 1200 gekauft habe, ich habe zu dem Jörg immer gesagt, ich kaufe Gold, wenn es wieder unter 1000 ist. Das habe ich nicht geschafft, also habe ich keins gekauft. Also habe ich auch kein Gold. Ich kenne auch die Silberstory, also die Korrelation Gold- und Silberpreis. Ne? Wir haben aber schon Phasen gehabt, wer Ende der Ölkrise und Gold ist immer die Währung von Krisenzeiten und unsicheren Zeiten. Und die haben wir jetzt irgendwo in einer gewissen Form. Und natürlich, der Weg nach oben ist offen und wer dort investiert ist und das Gold hat und wer vor allen Dingen auch das Gold kauft, wie es ja jetzt die Edelmetallhändler, wie der Jörg sagen, und das unterschreibe ich dem ja komplett. Wer das für sein gutes Gefühl braucht, der sagt, ja, ich vertraue dem Währungssystem nicht und Gold hat zu jeder Zeit immer wohl einen Wert gehabt, dann ist das doch für denjenigen richtig. Aber auch Gold ist nicht das, was du auf jeden draufstülpen kannst. Ne, diese 15%, wo der sagt, ja, 15% von seinem Portfolio sollte man in Edelmetall halten, das ist doch in Ordnung, wenn das demjenigen, der das tut, ein Wohlfühlgefühl gibt. Und wenn der dann auch noch sagt, jetzt habe ich es auch noch günstig gekauft, jetzt habe ich damit auch noch eine richtige Schnitte gemacht. Das ist doch auch alles in Ordnung, aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, man muss sich damit wohlfühlen.
Und jetzt hat man wieder noch einen weiteren Punkt. Wenn man das so betrachtet, dass Gold immer wie eine Währung ist, dann musst du es leider aber auch physisch halten. Weil was bringt dir das Gold als Zahl auf dem Computer? Wenn es irgendwann mal eine Krise gibt und du nichts mehr kaufen kannst, dann bringt dir die Zahl auf dem Computer auch nichts.
Du
Und
musst
da
es,
sind wir dann schon.
ja, du musst es physisch halten, definitiv. Ne? Also du kannst es, du hast Gold ja in den verschiedensten Mischfondsstrategien zum Beispiel mit drin. Es gibt ja auch reine Edelmetallfonds, aber wenn man das unter diesem Aspekt, dass Gold Geld ist, sieht, muss man es definitiv physisch halten. Und die Idee dann zum Beispiel in so einem Zollfreilager in Zürich, das hat der Jörg in unserem Podcast erzählt, dort Silber einzulagern, was ich mir in 14 oder 15 verschiedenen Währungen dieser Welt auszahlen lassen kann, das ist dann definitiv auch keine dumme Idee. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, Steven. Wenn ich etwas für mich nicht tue oder wo ich sage, ich habe da eine andere Meinung dazu, dann ist das doch meine Meinung. Und meine Meinung bildet sich aus meinen Erfahrungen. Und wenn jemand nach meiner Meinung fragt, dann sage ich die dem, wie meinen Kunden zum Beispiel, die kommen zu mir und wollen halt meine Meinung hören. Das heißt aber nicht, dass jemand anders die gleiche Meinung haben muss. Ne? Das ist doch das Entscheidende. Und dieses Akzeptieren, und wenn man mit jemand dann darüber spricht, wie derjenige oder diejenige, wie die ihr Geld anlegen, den muss das oder denen muss das ein gutes Gefühl geben. Das ist wirklich entscheidend. Das heißt nicht, dass man irgendwo emotionale Bauchentscheidungen, bevor mir das dann so rum ausgelegt wird. Nee, überhaupt nicht. Man sollte immer, wenn man sein Geld anlegt, egal ob man das in Aktien, in Immobilien, in Luxusartikeln, in Gold, in Bitcoin anlegt, ein gewisses Basiswissen haben, dass man sieht, dass man unterm Strich nicht beschissen werden kann. Das ist eine Voraussetzung. Und wenn man dann dazu, wenn man sich nicht selber intensiv damit befasst, noch einen gescheiten Berater sucht, der einen dabei unterstützt, einen an der Hand nimmt, von dem man dann irgendwann irgendwo auch was lernt und dann vielleicht auch irgendwann komplett in die Selbstständigkeit geht, das heißt, dass man seine Geldanlagen selber managt. Und das macht man spätestens ab dem Moment, wenn einem das Thema gepackt hat, wenn es einen interessiert, wenn man Spaß dran hat, dann wird man sich intensiv damit befassen und dann wird man für sich Risiken abwägen und dann wird man auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht unbedingt der Nachbar genauso treffen würde. Und wenn der Nachbar eben mit seinem Haus, was er gekauft hat, ein Riesengeld verdient hat oder mit der Eigentumswohnung, dann rennt man nicht hin und kauft zum dreifachen Preis auch so eine Eigentumswohnung, weil man das Geld auch verdienen will, um sich eine blutige Nase zu holen, sondern auch dann sieht man wieder, der Gewinn liegt im Einkauf. Kommt immer wieder auf den gleichen Satz zurück.
Ja. Wie gesagt, du könntest mein, hättest mein Logistikprofessor sein können. Das hat er jeden Tag hoch und runter gebetet.
Ja, weil, und das sind ja, Steven, das sind ja die einfachen Regeln. Ne? Das ist alles nicht so kompliziert. Und unser Podcast heißt ja nicht umsonst, dass Geldanlage kein Hexenwerk ist. Das ist es definitiv nicht, aber man muss sich an Regeln halten. Und man muss sich seine eigene Strategie überlegen. Und wenn man das alleine nicht kann, dann muss man sich jemanden suchen, mit dem man sich seine Strategie erarbeitet. Und damit wird man definitiv seine Fehlerquote reduzieren. Und das ist das Entscheidende, weil je weniger Fehler ich mache, desto mehr Gewinn mache ich. Das ist ganz, ganz einfach.
Jetzt hast du gerade wieder einen Punkt angesprochen. Dann suche ich mir jemanden, der mich an die Hand nimmt und das mit mir macht. Ich kann mir vorstellen, es ist aber auch schwierig, wenn man dieses Netzwerk nicht hat, vor allem wenn man etwas jünger ist noch vielleicht, dass es schwierig ist, eine vertrauenswürdige Person in dem Bereich zu finden, wo man sagt, okay, hey, 100%iges Vertrauen, das machen wir so. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt auch genügend, wo vielleicht nicht nach dem optimalen geschaut wird, was der Kunde wirklich braucht.
Das Suchen von einem guten Berater, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, frag Freunde, frag Verwandte, frag Bekannte, die schon länger mit jemand Erfahrungen gemacht haben. Und dann muss das immer noch nicht derjenige sein oder diejenige sein, die zu dir passt. Und dann guck dir noch einen an. Und wenn du, bis du zu jemand gekommen bist, wo du sagst, hier habe ich ein gutes Gefühl, das ist immer noch kein Garantieschein. Aber lass die Finger von, zumindest in der Anfangsphase, und solange du sowas nicht überreißt, lass die Finger weg von geschlossenen Beteiligungen, lass die Finger weg. Wenn du jetzt dir nicht bewusst bist, dass du zocken willst, von Bitcoin oder von Kryptowährungen, wenn du sagst, okay, ich will hier ins Casino, dann feuer mal, Janne, dann mach das. Und geh den einfachen Weg. Und der einfache Weg ist, und da habt ihr ja einen Anfang getan, ihr habt euer eigenes Haus, in dem ihr wohnt, kauft den einen oder anderen Aktienfonds, befasst dich mit dem, was du hast, kaufe, was du verstehst, verstehe, was du besitzt. Und wenn du diese ganz wirklich simplen Ratschläge beachtest, dann wirst du definitiv deine Fehlerquote reduzieren und du wirst erfolgreich sein. Und du darfst nicht davon ausgehen, dass wenn du heute anfängst, einen Aktienfonds zu kaufen, eine Anleihe zu kaufen, nur weil du die gekauft hast, dass die dann noch umgeht, wenn die gerade irgendwo verprügelt ist. Du musst die Idee dahinter verstanden haben. Du musst dir, und das kann dir jemand erklären, was dahinter steht, wenn man zum Beispiel über Schwellenländer redet. Das war halt ein völlig bescheidenes Jahrzehnt für Schwellenländer. Ja, aber wann über das Antizyklische zu kaufen, wenn die Märkte verprügelt sind, das beherrscht doch in der Theorie jeder. Und kein Kurs ist so niedrig, dass er sich nicht noch halbieren kann. Also das heißt, wenn du einsteigst, kann es auch weiter nach unten gehen. Wenn aber das Gesamtkonstrukt stimmt, wird es irgendwann nach oben gehen. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder zu meinem Ratschlag, den ich dir vorhin mit den Sparplänen gegeben habe. Mach einen Sparplan auf solche Dinge. Du kaufst in die Schwankung rein und langfristig hast du Erfolg. Krieg nicht die Halsvollkrankheit, dass man irgendwo 80-90% im Jahr machen muss oder wie es eben auch möglich ist. Guck, wir haben darüber geredet, der Bitcoin hat sich seit letztem Jahr verdreifacht. Ja, die Nvidia-Aktie hatte sich von Januar bis Januar vervierfacht. Die hat im Februar innerhalb von einer Woche 38 Milliarden zugelegt. Das ist der Wert von McDonald's. Also es ist nicht so, dass sowas nur in Kryptowährungen möglich ist. Aber was ist, wenn ich die Einzelaktie von Nvidia gekauft habe und morgen kommt Intel oder irgendjemand und baut diese Chips nach oder baut gleiche Chips in gleicher Qualität für einen halben Preis? Dann geht die Post auch in die andere Richtung ab. Nochmal, die Chancen sind immer da und Chance und Risiko sind siamesische Zwillinge.
Wenn man sich damit beschäftigt.
Eben. Und wenn man die Zeit nicht hat, und da gebe ich dir recht, da ist es schwer, dann muss man sich jemand suchen, von dem man auch glaubt, dass er einen ehrlich und offen berät. Und wie gesagt, ein guter Berater wird dir immer auch zeigen, wie es funktioniert, weil der nicht die Angst hat, dass du dann irgendwann wieder gehst, weil du wirst das zu schätzen lernen. Ich habe es dir vorhin gesagt, wenn ich irgendwelche finanziellen Entscheidungen treffe, die größer sind, dann habe ich auch 2-3 Leute, mit denen ich das abstimme und höre mir deren Meinung an. Also da bin ich viel zu wenig größenwahnsinnig, als dass ich denke, dass ich das alles nur alleine und auch richtig entscheide. Weil es sind manchmal Dinge, an die man einfach nicht denkt. Und ich habe da so ein paar Klassiker, die ich ja selber erlebt habe. Und die Fehler, die ich gemacht habe, müssen ja andere, mit denen ich mich darüber unterhalte, auch machen. Ich habe 2008, 2009 Aktien gekauft, unter anderem SolarWorld, habe ich auch schon zigmal erzählt, war damals der größte Hersteller von Solarpanels. Weltweit die Nummer 1. Ich habe mir überlegt, Zukunftstechnologie, was soll passieren? Also das kann ja nur noch umgehen. Aktie war im Zuge der Finanzkrise, der Lehman-Pleite, extrem nach unten geprügelt und ich habe sie gekauft. Und heute, die hängt als einzelne Aktie, könnte ich die mir, wenn es die gäbe, ins Klo hängen, weil es SolarWorld nicht mehr gibt. Die sind pleite. Wen habe ich bei der Sache vergessen? Die Chinesen. Na? Und genauso ist es bei vielen anderen Dingen. Deswegen ist es nie verkehrt, wenn man irgendwo auch Leute hat, mit denen man sich da unterhalten kann. Die Gefahr bei der Geschichte ist lediglich, dass man unterschiedliche Strategien miteinander vermischt. Und dann wird es gefährlich. Wenn ich breche das mal einfach runter, wenn ich eine Costellani-Strategie mit einer Warren Buffett-Strategie vergleiche. Warren Buffett war ein Value-Investor, der, wie gesagt, unterbewertete Unternehmen gekauft hat. Und André Costellani war ein bekennender Spekulant. Die haben beide richtig viel Geld verdient. Der Warren Buffett nachhaltiger und ohne zwischendurch dreimal pleite gewesen zu sein. Und der André Costellani war halt 1929 das erste Mal pleite, hat es aber immer wieder geschafft, weil er in seinem Segment ein Guter war. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Und das muss man eben bei seinen Geldanlagen auch beachten, dass man die Ansätze nicht vermischt.
Ja. Also macht es keinen Sinn oder macht es Sinn, in Fonds zu gehen mit verschiedenen Ansätzen?
Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Doch,
Siehste.
doch, 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 Steven. Der Ansatz, was ich jetzt hier gemeint habe, ist der eine, Costellani hat quasi an der Börse gezockt, bis der Arzt
Na
kommt.
ja, klar.
Na?
Aber man hat das Risiko des
Und
Verlustes damit dabei.
genau, und das hat er auch bewusst in Kauf genommen. Und Buffett ist so der Klassiker, kaufen und eigentlich nie wieder verkaufen. Sicherlich hat er auch hin und her gehandelt. Aber guck dir mal das Portfolio von Berkshire Hathaway an. Ne? Das ist jetzt nicht so kompliziert und was der gekauft hat. Und ich kann mich an 2008, 2009 erinnern, da hat er, glaube ich, General Electric oder General Motors, einen von beiden gekauft, wo ich sage, boah, da hat damals Courage dazugehört. Das hat sich alles irgendwo rentiert, aber das sind alles langfristige Geschichten, wo der seine Gedanken dazu hatte. Ne? Und das meine ich damit, dass man, wenn man das schnelle Geld will, dann muss man entsprechend handeln. Aber mit dem schnellen Geld geht man definitiv immer auch ein größeres Risiko ein. Aber in der Langfristigkeit, natürlich musst du sich, und wenn man jetzt, weil du das jetzt explizit auf Fonds abgestellt hast, natürlich, es nützt dir nichts, wenn du 5 Fonds kaufst, die sich mit amerikanischen oder mit Big Techs befassen. Ja, wenn es nach oben geht, dann machst du dort, wenn du jetzt nur auf Big Techs gesetzt hättest du richtig viel Geld gekriegt. Aber
Aber wenn sie runtergehen, hat auch alle zusammen runter.
dann gucken wir uns mal 2021 im Oktober an. Da ging nämlich die Fahrt nach unten. Dann geht auch alles zusammen runter. Deswegen ist diese Streuung so wichtig, dass du ergänzende Dinge hast. Auch wenn du zum Beispiel in Schwellenländer investierst, dann in 2 Fonds zum Beispiel zu investieren, die völlig unterschiedliche, die diesen gleichen Markt bespielen, aber mit unterschiedlichen Ansätzen. Und um solche Dinge eben auch zu erkennen, um sowas auch zu lernen, immer wieder. Wie gesagt, das kommt mir selber schon blöd vor. Sucht euch einen vernünftigen Berater für sowas. Jetzt habe ich dich zum Schweigen gebracht.
Ja, was heißt zum Schweigen gebracht? Es hat ja nicht jeder das Glück, so einen vertrauenswürdigen Berater zu haben wie du. Wie gesagt, es ging mir auch
Oh,
darum, wer hat das
ja.
kennt. Ja, ist ja so, ist ja so, ist ja so. Wie viele
Ja.
haben bekannt im Kreis, wo dann halt mal so ein, ich will nicht sagen, ein schwarzes Schaf mit drin sitzt von irgendeiner Gesellschaft, ja, aus dem südlichen Raum, keine Namen
Ich
nennen.
glaube aber trotzdem, Steven, wenn man zumindest sich die Basics aneignet, ne, dann kann man auch da schon viel erkennen. Und wenn man gewisse Fehler ausschließt, wie gesagt, ich würde bei geschlossenen Beteiligungen, und da ist ja nicht grundsätzlich, ich habe einen Kollegen im Paderborner Raum, der ist dort richtig, richtig gut unterwegs. Aber zudem sage ich, ab wann sollte ich denn irgendwo in den Bereich Beteiligungen reingehen, geschlossene Beteiligung? Und da sage ich, unter 250.000 würde ich da grundsätzlich überhaupt nicht reingehen. Und für mich, sage ich mal, ich müsste wenigstens 1 Million in anderen Anlageformen haben, um dann überhaupt erstmal drüber nachzudenken.
Da
Na,
reden wir schon
also.
über Summen, die für 90% oder 95% oder 99% sogar fast, würde ich mal behaupten, der Leute absolut
Eben.
außer Frage steht.
Und der junge Mensch, der anfängt, der vielleicht irgendwo seine ersten 10.000 Euro verdient hat, der muss doch noch nicht 15% Edelmetalle halten. Das ist doch völliger Quatsch. Natürlich kann der irgendwann für sein gutes Gefühl, wenn dann mal was geworden ist, dort. Aber wenn der mit 20.000 Euro, dann hat er 3.000 Euro in Edelmetall. Wann wird ihn das retten? Wann ist das, was für ihn kriegsentscheidend ist? Da ist die Summe viel zu gering. Da muss sein Geld arbeiten lassen und arbeiten tut das Geld zur Zeit zumindest noch am besten an den Kapitalmärkten. Aber auch da, ne, viele Wege führen nach Rom und auch in der Geldanlage.
Ja. Ja, an den Kapitalmärkten, das ist aber auch wieder, ich meine, ich hab heute mal lustigerweise geguckt, was der Leitzins ist. Der bei 4,5% so wie liegt wie bei seit, ach, ich glaube, 2000, was, 16 oder 2006 nicht mehr. Habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Ja, Kapitalmärkten, da sprichst du ja das Thema Anleihen quasi mit
Die
an.
Kapitalmärkte werden auch Aktien. Aktienanleihen ist aber egal.
Ja,
Und jetzt,
ja.
okay, Anleihen und 4,5%.
Na gut, die Anleihen gehen ja quasi, haben einen höheren Wert, in dem quasi der Leitzins nach oben geht, weil es endlich mal wieder Zinsen gibt. Und das heißt, man muss sich als Gesellschaft davon abheben. Ja, wenn die wieder zurückgehen, dann geht ja aber auch quasi die Anleihe zurück, wenn die Europäische Zentralbank.
Oh, Steven, nein, da passiert genau das Gegenteil. Das ist ja das Spannende an der Anleihe.
Ja
Also,
gut, an der bereits emittierten Anleihe, das ist klar. Aber ich meine, wenn jetzt eine Anleihe neu
ja.
emittiert wird, wird die natürlich mit einem geringeren
Ja, aber
ja, Wert emittiert, ja.
du verdienst ja bei in Zeiten fallender Zinsen verdienst du mit Anleihen Geld und
Das
in
stimmt, ja.
Zeiten steigender Zinsen, dann musst du eher vorsichtig sein. So, und ob die Zinsen jetzt hier zurückkommen, also da geht ja die US-amerikanischen Märkte sind ja da schon immer so die Vorreiter. Also manche sind von 6 Zinssenkungen dieses Jahr ausgegangen. Ob es 3 oder 4 sind, das sind alles so die Dinge, wo ich sage, das ist für mich gar nicht so relevant. Und die EZB wird vielleicht auch irgendwann senken. Aber auch da gibt es alles keine Garantiescheine. Aber es ist auf jeden Fall in den Zeiten, wo die großen Börsen der entwickelten Märkte nach oben gehen, definitiv eine Überlegung wert, jetzt auch einen Teil, zumindest das, was man nicht langfristig entbehren kann, in Anleihen anzulegen, weil die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung oder Zinssenkungen in diesen Märkten definitiv größer ist als die von weiteren Zinssteigerungen. Und wir haben es ja 2022 gesehen, als die Zinsen wirklich in kurzer Zeit exorbitant angehoben wurden, um die Inflation einzubremsen, wie dann die Anleihen und Anleihenfonds wirklich ordentlich auf die Mütze gekriegt haben. Und da ist irgendwo dann die Zeit, wenn es andersrum geht, zumindest das wieder ein sehr, sehr spannendes Segment, was man ja durch die extrem niedrigen Zinsen über die vielen Jahre ja gar nicht groß gespielt hat, weil man im Anleihenmarkt ja immer, wenn du dir überlegst, wir haben Bundesanleihen in 90er Jahren gehabt von 8%. 8. Ne? So, und bei 4, 5% dachte man ja dann vor 10, 12 Jahren, das muss ja irgendwann mal wieder in die andere Richtung gehen. Aber es ist immer nur nach unten gegangen, bis wir irgendwann Negativzinsen generiert haben. So, und dann hat es natürlich brutal angezogen und ist dann hochgeschossen. Und dann sind die Kurse in den Keller gegangen. Wie gesagt, der Weg nach oben, denke ich, ist nicht mehr so weit. Aber wenn es nach unten geht, werden wir definitiv Kursgewinne im Anleihenbereich machen, sodass das als Beimischung zumindest in Mischfondsportfolien definitiv keine blöde Idee ist.
Ja.
Das noch zu dem Thema Anleihen. Ich denke, wir haben fast alles besprochen, oder? Hast du noch irgendwas, was wir noch besprechen könnten, sollten, müssten? Mir fällt jetzt so auf die Schnelle nichts mehr ein.
Wir haben ziemlich viel durch. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon reden, Thorsten.
Keine Ahnung. Steven, dann lass uns Schluss machen und sollte dir irgendwann noch was einfallen, dann können wir das immer mal noch klären.
Machen wir so.
War eine coole Veranstaltung mit dir jetzt, der Podcast. Steven, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ja,
Alles klar,
alles
Thorsten.
klar. Dann
Dann schönen Abend euch.
bis
Tschüss.
demnächst. Tschüss.
Die in dieser Veröffentlichung getätigten Aussagen beruhen auf der individuellen Meinung und Erfahrung der hier handelnden Personen. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Aussagen zukünftiger Entwicklungen an den Märkten betreffend sind die individuelle Meinung und Einschätzung der handelnden Personen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot oder eine Empfehlung für den Kauf von Wertpapieren oder anderen Geldanlagen. Diese Veröffentlichung ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Angaben und Zahlen zu Weiterentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.